Servus zusammen, herzlich willkommen bei Vergelt's Gott. Diesmal zu dritt, ist ja, das zu glauben. Und wir haben uns gleich ein Thema ausgesucht, das gar nicht so einfach ist. Und zwar Stellen in der Bibel, die wir eigentlich lieber verschweigen würden. Der Freddy will was trinken. Freddy trinkt doch einfach was.
Ich greife nur nach meinem Stift, aber dann rasche ich mich.
Ja. Oh nein. Das okay, aber weil das ganz schön krasse Bibelstellen sind, eine kurze Warnung. Also es geht wirklich um auch schlimme Sachen, verrückte Sachen, aber auch um schlimme Sachen, also zum Beispiel auch um Vergewaltigungen von Frauen. Ja. Nur, dass ihr es schon wisst, wenn ihr lieber ausschalten wollt. Aber wir werden es schon...
Wir werden es versuchen, human zu behandeln.
Na, auf jeden Fall, soweit man das kann, genau. Ja, werden wir es machen. Okay, warum machen wir dieses Thema? Soll ich dann gleich anfangen mit meiner Geschichte?
Ja, genau. Warum? Also, wie bist du drauf gekommen eigentlich?
Ja, ich bin darauf gekommen, weil mich eine Konfirmandin aus einer anderen Gemeinde bei uns im Gottesdienst angesprochen hatte. Ich gemeint habe, ja, hier irgendwie, und ich habe auch so einen Podcast, und was wäre ein Thema, was dich interessiert? Und dann hat sie eine Weile überlegt und hat sie gesagt, sie würde interessieren Richter 19, weil eine Freundin von ihr liest gerade Bibel und ist auf diese komische Stelle gestoßen. Und die ist ja wirklich verstörend. Und dann hat sie gesagt, und irgendwie so richtig hat sie noch keine Erklärung gefunden, warum so verrückte Sachen oder so schlimme Sachen eben in der Bibel drin stehen. Genau. Okay. Und jetzt habe ich mir gedacht, das ist eigentlich eine gute Frage, weil man kann ja mit diesen schwierigen Stellen natürlich auch sagen, das, da verschweigen wir lieber, die kommen natürlich nicht als Gottesdiensttexte irgendwie vor, für die Predigt oder so. Mhm. Aber natürlich ist das ja eigentlich blöd, weil, ich meine, die stehen da halt einfach drin, da kann man nicht einfach irgendwie drüber hinweggehen, als wären die da nicht. Genau, also ich erzähl mal, oder?
Ja, ja.
Genau. Okay, also in Richter 19, da ist gerade in Israel kein König, also es geht sozusagen zu, kein Herrscher, und schon ist hier. Sodom und Gomorra passt auch übrigens dazu, weil das ist nämlich eine ganz ähnliche Geschichte wie die Geschichte von Sodom und Gomorra. Ist ganz ähnlich aufgebaut, ganz ähnliches Thema. Also ein Levit, also kein Jude, wohnt im Gebirge Ephraim und ist verheiratet mit einer Jüdin aus Juda, und die läuft ihm quasi davon. Also ich weiß nicht, haben die gestritten oder was, auf jeden Fall geht sie und mag lieber wieder heim und geht zu ihrer Familie nach Bethlehem, und nach einer Weile zieht er eben ihr nach, also aber mit freundlicher Absicht, offensichtlich tut es ihm leid und er will sie irgendwie wieder haben.
Oder er ist einfach nur gedemütigt, wer weiß. Da könnte ich mir vorstellen, wenn die Frau einem wegläuft, dass das dann mal
dass er sie
nicht so geil
peinlich ist. Vielleicht tut es ihm auch nicht leid, stimmt, sondern er will sie aber mit freundlicher Absicht, sie tun dann so und tut dann so. Naja, also er ist gedemütigt, könnte sehr gut sein. Ja, das ist sicher keine gute Sache, Frau läuft ja weg. Müsste man auch mal nachlesen in diesen ganzen Gesetzen, da steht bestimmt was, dann wer dann darf, der Mann darf sie bestimmt einfach wiederholen, weil
ja,
Patriarchat. Auf jeden Fall geht er dann nach Bethlehem und bei dem Schwiegervater, der heißt ihn schon auch willkommen, und es ist ja irgendwie auch klar, dass er die wieder mitnehmen darf, aber der will das schon rauszögern, also irgendwie vielleicht auch schon verdächtig, keine Ahnung, aber auf jeden Fall immer wieder lädt er die zum Essen ein, und irgendwann sagt aber der andere, nein, ich will jetzt los und jetzt reicht's mir, und nein, ich bleib jetzt nicht noch eine Nacht, und dann ziehen sie los schon relativ spät, also der hat sie wieder den ganzen Tag irgendwie belabert und mit Essen vollgestopft, und irgendwann gehen sie aber, und dann ist es halt schon total spät und sie müssen irgendwo übernachten. Und jetzt sind sie in Gibea, und da sieht man jetzt schon, dass diese Geschichte nicht gerade pro Gibea ist, also diese Stadt, da hat wohl später König Saul seine Residenz gehabt, und die das geschrieben haben, mochten offensichtlich König Saul nicht oder Gibea nicht, weil in ganz Gibea findet sich niemand, der irgendwie so anständig wäre, dass man bei ihm übernachten kann, außer wieder ein Fremder aus dem Gebirge Ephraim, und zu dem können sie dann. Und dann sind sie da, die zwei, und irgendwie kriegen wir was zu essen und zu trinken. Und plötzlich kommt aber eine Horde ruchloser Männer und klopft eben an die Tür, und die machen da Mordslärm, Zinnober, was weiß ich, und sagen eben, wir wollen diesen schönen, erfinde ich jetzt, Fremden. Und zwar wollen sie ihn vergewaltigen.
Und das ist der Mann, oder?
Das ist der Mann, der Mann, also eine homosexuelle Gruppenvergewaltigung quasi von diesem unschuldigen Reisenden mit seiner Nebenfrau.
Mhm.
Und dieser Herr, dieser Gastherr, dem das Haus gehört, in dem sie wohnen, der sagt dann eben, nee, aber das könnt ihr doch nicht machen, so ein Unrecht, da nehmt doch lieber meine Tochter, die ist auch noch Jungfrau, oder eben die Frau von diesem Mann, und die könnt ihr doch schenken.
Aber was ist das dann für ein Idiot, habe ich mich nochmal gefragt, kann der, also das ist ja auch nach jüdischem Recht verboten, dass die da so eine Massenvergewaltigung machen.
Ja.
Das geht ja gar nicht.
Ja.
Kann er die nicht einfach fesseln und sagen, komm, ich habe hier Zeugen und ihr werdet einfach verhaftet? Wieso macht er denn das nicht?
Sieht man schon, dass diese Geschichte halt vielleicht auch einfach erfunden ist. Also, weil gibt es wirklich ein Dorf, wo alle Männer, weißt du, wo du keine Hilfe holen kannst und wo alle Männer dann dahin rennen und irgendwie diesen einen armen Mann vergewaltigen wollen?
Das
ist schon
wollen. Komisch. Auch, also gerade, das ist in Gibeon.
Gibea.
Gibea heißt es, genau. Und ich meine, welcher Idiot von Vater gibt die Jungfräulichkeit seiner Tochter auf.
Also eben, das war ja früher das, auch völlig.
Die ist wertlos danach, die Tochter. Also jetzt mal ganz.
Ja.
Ganz oder muss halt die heiraten.
Das ist ganz
genau, das, aber, oder müssen sie dann heiraten. Ja. Aber also, ja, sie, bei so einer Massenvergewalt.
Also, ist doch eine Kritik an diesem Ort eigentlich.
Es ist eine Kritik an diesem Ort und es ist, soll eben zeigen, wie, dass die eben nicht nur eben homosexuell, wie schlimm sozusagen, also, sondern auch, dass sie eben doppelt schlimm sind, weil sie eben auch diese Fremden nicht, das ist doch in der Bibel immer so hoch, man soll die Fremden doch irgendwie wertschätzen, die Witwen, die Waisen und die Fremden und das machen die nicht. Also die halten sich nicht an die Gastfreundschaft und das heißt, das sind ganz schlimme Menschen. Ich glaube, das soll es einfach zeigen.
Das glaube ich auch,
ja. Also auf jeden Fall machen die das dann so angeblich und diese Nebenfrau wird dann von denen vergewaltigt und dann stirbt sie auch dran und liegt dann irgendwie morgens tot auf der Schwelle. Irgendwann kommen dann netterweise die Männer auch mal raus und sehen das. Und aber das ist ja auch schon unrealistisch. Also naja, egal, auf jeden Fall, wollen wir hoffen zumindest. Auf jeden Fall legt er sie dann auf den Esel und führt sie heim und dann zerhackt er sie in 12 Stücke, weil er eben an alle Stämme Israels dann eben so als Rache diese Körperteile schickt und sagt, hier so, jetzt schaut mal, was die gemacht haben in Gibea, die sind so schlimm da, die müssen wir jetzt, da müssen wir uns rächen und die werden, sollen die jetzt rausgeben, die Benjaminiter, und dann werden wir die alle umbringen, diese ruchlosen Männer, und die Benjaminiter geben die aber nicht raus, sondern führen eben einen Krieg, und das ist eben auch wieder eine Möglichkeit, warum das eben geschrieben wurde, dass vielleicht auch einfach irgendwie halt aus einem anderen Grund so einen innerisraelitischen Bruderkrieg quasi gab in Gibea, und dass sie da diesen Grund sozusagen erfunden haben oder sich gedacht haben, warum könnte das gewesen sein, weil jetzt wird eben wirklich Krieg geführt und dann werden eben diese 25.100 Benjaminiter werden dann alle, also nicht nur die aus Gibea, sondern alle werden alle getötet. So, und das ist diese Geschichte aus Richter 19 und eben ganz ähnlich wie die Geschichte von Sodom mit dem Lot, da ist ja eine ganz ähnliche Tendenz und also vermutlich halt einfach eine Geschichte, dass dieses Gibea halt einfach möglichst schlecht dargestellt werden soll und dann nehmen sie halt so die Dinge, die man so sich eben schlimmer nicht vorstellen kann, und das ist eben nicht nur eine Gruppenvergewaltigung, sondern auch eine homosexuell sozusagen und eben Gastfreundschaft nicht wahren. Ja.
Also ich finde den Text halt schon ziemlich krass, also auch für AT-Verhältnisse, wo, also wenn solche Feindschaften aufgebaut werden, da geht es ja immer oder erklärt werden sollen, geht es ja immer zur Sache, aber das ist halt, da wird halt doch echt nochmal eine Schippe draufgelegt, finde ich. Also eine Frau, die vergewaltigt wird, bis sie stirbt und dann.
Ja, ist schon krass.
Also das muss doch nicht sein. Man hätte ja irgendwie die auch darstellen können, dass die besonders dumm sind und irgendwie nicht Getreide anbauen können. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Das ist ja echt netter, ja. Das stimmt.
Aber es ist halt zu nett. Das wollte man halt, glaube ich, damals leider einfach so richtig hart darstellen, um. Nein, das wird halt einfach das Anliegen dahinter gewesen sein.
Wahrscheinlich, ja. Also es ist natürlich nicht auszuschließen, dass die Geschichte auch in echt stattgefunden hat oder ähnlich, aber kann eben auch sein, dass sie komplett fiktiv ist. Man weiß es natürlich
nicht. Hoffen wir es mal.
Also, ja.
Ja, nee.
Ja, zu dem Text und auch zu dem, den ich jetzt gleich habe, habe ich mich gefragt, wenn wir so ein bisschen aus einer wissenschaftlichen Perspektive drauf schauen, ja, und wenn wir ja ein bisschen das durchschaut haben, dass das AT ja ein literarisches Werk ist und so weiter, dann kann man doch diese Texte relativ nüchtern betrachten und entlarven, würde ich jetzt mal sagen.
Mhm.
Wenn man aber dieses Wissen nicht hat, dann ist es doch einfach nur, das ist doch ein Grund, um zu sagen, nein, ist mir jetzt egal, ich glaube nicht daran und ich glaube vielleicht auch überhaupt nicht an die Bibel, wenn da solche schlimmen Geschichten drinstehen.
Ja.
Ja. Und da habe ich mich gefragt, also wäre es nicht noch mehr die Aufgabe von Pfarrern, solche Texte immer wieder mal anzusprechen und sie tatsächlich zu entlarven?
Vielleicht. Ich denke da ja, die Hoffnung ist halt, dass die Leute die nicht kennen und dann muss man sie auch gar nicht entlarven, glaube ich. Wahrscheinlich ist die, oder? Weshalb wäre es gar nicht jetzt so
extra. Ich glaube, man muss da schon darauf hinweisen, weil wenn man diesen Text nie hört, dann kommt man in den Kontext von Gemeinden oder von Menschen, die der Meinung sind, Homosexuelle sind doof. Und die sagen dann, ja, haha, das hat dir nie jemand gesagt, aber da steht es doch. Und dann denkt er sich, oh, stimmt, das haben sie mir immer verschwiegen. Da steht es ja doch, dass man irgendwie nicht homosexuell sein darf. Das ist halt eine große Gefahr.
Ist doch eigentlich auch immer gut, oder? Bei allen Sachen eben nicht verschweigen, sondern radikale Offenheit. Das hatten wir ja auch bei dem letzten Thema von Kardinal Marx, Maria 2.0 und so, ja auch ein bisschen so in die Richtung, dass es halt nicht geht, dass man sowas irgendwie unter der Decke hält, weil... Kommt ihr raus? Ich glaube, Flo, die Idee wäre schon ziemlich gut, weil ich habe so ein bisschen gegoogelt, eben so Stellen in der Bibel, die irgendwie gruselig sind oder eben furchtbar. Und dann kam natürlich schon so eine Seite, wo halt so ganz viele und Gott, weiß ich nicht, strafte sie und ich sage und wenn ihr dies und wenn ihr das. Und das wäre natürlich eine Seite, wo eben quasi nach dem Motto, wie kann man nur Christ sein?
Ja, genau. Glaube ich. Aber ich meine, das ist ja auch nicht nur ein Thema bei diesen gewaltsamen Erzählungen, sondern auch insgesamt so. Einfach, wenn man Macht auf andere Menschen ausüben möchte, dann nimmt man einfach einen Text aus einer anderen Zeit und reißt ihn aus seinem Kontext, erklärt ihn nicht und sagt, hier, das ist die Heilige Schrift und ihr müsst darauf hören. Quasi.
Genau, also, das allein wäre natürlich auch schon wichtig, dass man irgendwie, dass dann alle sich dagegen wehren können. So. Und auch, dass man es übt, oder? So dieses, es wäre doch immer gut, immer auf den Kontext achten und was kann auch gemeint sein und so weiter. Das wäre ja eigentlich für alle...
Weil wenn man das eben nicht macht, tut man ja auch der Bibel Unrecht. Weil das wurde ja nicht zum Spaß so aufgeschrieben. Also ordentlich konstruiert und Texte so geschrieben, dass sie einen Sinn ergeben und Sachen rausgestrichen und wieder rein. Das hat ja alles einen Sinn. Und wenn man das einfach missachtet und nur sagt, da steht aber Ungläubige kommen in den Schwefelofen, keine Ahnung.
Ja, ja.
Das ist halt, also das kann man ja mit allem machen und das führt zu nichts.
Ja, das stimmt. Ich dachte, man tut der Bibel Unrecht mit diesen fiesen Geschichten, dass die...
Ja, doch, ich finde, solche Geschichten darf man auch mal vorurteilen. Ich finde die Geschichte scheiße und die sollte nicht im AT stehen. Überhaupt in der Bibel nicht stehen.
Sollte sie nicht, weil sie bringt uns auch überhaupt ja nichts. Also, ja.
Ja, wegen mir muss ja auch nicht drinstehen.
Also, naja, ich meine, das ist natürlich halt andererseits ja schon so die Frage... Es ist halt auch wieder ein Zeichen, dass die Bibel halt einfach menschlich ist. Und dann ist halt auch schon wieder irgendwie die Frage, zeigt es nicht halt, wie Menschen sind? Dass es halt da drin steht, dass sowas ja sicher auch irgendwie in ähnlicher Form natürlich passiert ist. Und also vielleicht nicht mit dieser absurden Reihenfolge mit homosexuell und dann Frau und so weiter, aber Vergewaltigungen und Gruppenvergewaltigungen ja mit Sicherheit. Und Rache und Rassismus und das ist ja alles, das zeigt uns, finde ich ja schon auch so ein bisschen, das hält uns ja den Spiegel vor, oder?
Ja, aber ich, also absolut, ich finde aber, das ist wirklich eine Frage, die mich schon länger beschäftigt, ist, wie gehe ich mit so alttestamentlichen Texten in meinem Glauben um, wie kritisch bin ich dem gegenüber, weil ich denke mir schon, also eigentlich ist es ja, es ist ja nur zum Verständnis fürs NT quasi auch dabei, könnte man sagen. Also ich meine, man muss ja nicht alles befolgen, was im Alten Testament steht als Christ.
Und okay, aber da geht es jetzt um andere Texte, oder? Denkst du da eher an das, was du rausgesucht hast?
Ja, nee, also insgesamt, ich finde, insgesamt ist ja die Frage, kann ich das Alte Testament mehr als Inspiration benutzen, wenn ich einen Text habe, der mir zuspricht?
Oder und den muss Rest ich jeden, so weglassen?
Genau, den Rest vielleicht beurteilen, weglassen oder so. Oder muss ich das als Ganzes annehmen?
Also ich würde jetzt sagen, haust gleich mal deine Sachen raus, sonst komme ich nämlich nicht mehr zu meiner Offenbarung. Aber ich finde schon, und das kann ich ja für mich ganz individuell sagen, dass mir einfach manche Texte wichtiger sind in der ganzen Bibel, für mich persönlich, die ich halt lieber mag. Also das ist jetzt kein wissenschaftlicher Ansatz, mir schon klar. Aber ich kann ja sagen, so, ich finde halt jetzt die Bergpredigt schöner oder kann ich ja machen. Das ist ja mein persönlicher Umgang damit.
also ich würde auch sagen, ich meine, das kommt ja, also ich würde ja niemand sagen, oder, dass jede Stelle der Bibel gleich wichtig ist, weil ich meine, da stehen, wie gesagt, irgendwie von Menschen geschrieben, und wenn dann irgendwie Menschen ihren Rassismus, ihre Homophobie da irgendwie reintragen, dann kann mir das natürlich jetzt nicht wichtig sein im Sinne von, ich soll mich daran halten oder ich soll das übernehmen oder als, das sagt was über Gott aus, aber vielleicht in dem Sinne wichtig, dass ich was über die Menschheit lerne. Und was ich schon gefährlich, blödes Wort, was ich schon anders sehen würde, ist zu sagen, irgendwie das Alte Testament ist nicht so wichtig und das baut nur so ein bisschen die Grundsache auf, dass wir dann das Neue Testament dann irgendwie, weißt du, so diese Dichotomie, zu sagen, das ist noch so das Gesetz und ihr müsst euch daran halten und Gott ist noch, straft noch und dann kommt endlich die Gnade, weil das ist ja nicht so, weil das war immer schon der gleiche Gott und der war immer schon gleich gnädig. Ja. Und deswegen finde ich, ist das Alte Testament eigentlich genauso wichtig und genauso irgendwie heilvoll wie das Neue Testament.
Aber dann muss man jeden Text gleich ernst nehmen. Da muss man auch diesen Text genauso ernst nehmen wie die Bergpredigt.
Nein, ich finde nicht, dass man jeden Text deswegen gleich ernst nehmen muss, aber ich finde, dass man insgesamt das Testament gleich ernst nehmen muss.
Vielleicht kann man da auch einfach trennen zwischen wissenschaftlichem Anspruch und Geschmack, weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich finde halt das Neue Testament einfach jetzt mal schöner, aber würde halt nie behaupten, dass deswegen das Alte Testament irgendwie unwichtig ist oder sagen, das lese ich nicht oder das brauche ich nicht.
Da gäbe es ja schon auch Professoren, die das sagen, gell? Also du wärst jetzt auf sicherem Grund.
Ja, aber jeder hat halt so ein bisschen seine Vorlieben und ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also, oder?
Nee, aber also ich finde...
Als normaler Gläubiger vielleicht.
Ja, aber ich meine, ich finde das schon nicht so einfach. Also wenn ich mir überlege, dass auch gerade im Alten Testament verschiedene Gottesbilder auch beschrieben werden, weil sie in verschiedenen Zeiten geschrieben wurden und ich das weiß, ja, und mir dann aber gesagt wird, das ist der gleiche Gott, ja, aber die Menschen...
Ja, aber doch von Menschen gesehen. Also ich meine, das Neue Testament ist ja auch nur von Menschen gesehen. Also ich meinte ja, der dahinter steht, nicht, dass es das gleiche Gottesbild ist. Natürlich hat sich das über Jahrtausende gewandelt. Ja. Aber dass das alles nur eine subjektive Brille ist, auf was wir eh gar nicht erkennen können, das kann man ja dann irgendwie, gerade weil man weiß, wie was, wie wo entstanden ist, dann kann man, finde ich, da ja auch wieder was draus ziehen, wenn man eben so das irgendwie dann wegdröselt und sagt, naja, so das ist irgendwie aus dem und dem Grund entstanden und das aus dem und dem Grund und dahinter steht aber diese eine schöne Stelle, die ich dann doch irgendwie finde im Alten Testament und die irgendwie auch ganz viel aussagt.
Also, dass man quasi eine Idee von diesem Gott durchgängig irgendwo finden kann in den
durchgängig Text, nicht also vielleicht, aber immer Texten wieder so
rausfiltern kann, so in der Art. Und insofern behandelt man dann jeden Text gleich, kann aber auch kritisch drauf schauen. Ja, das ist eine Antwort, mit der ich mich zufrieden geben kann.
Sehr schön, dann machen wir es weiter, bevor alle einschlafen.
Na, jetzt mal deinen Text fassen, sonst wird hier die Offenbarung wieder weggelassen.
Ja, tut mir leid, dann muss ich mal mehr anliegen, weil das finde ich schon wichtig.
Okay, also, jetzt hau raus.
Jetzt zurück zu unseren tollen, brutalen Texten. Also,
yes!
Ich habe mir gedacht, das ist noch so ein kritisches Thema im AT und das ist dieser Bann, also das passiert in diesen Landnahmeerzählungen, das ist so zwischen Numeri und Josua, da nachdem das Volk Israel eben 40 Jahre durch die Wüste gewandert ist, kommen sie ja dann an das gelobte Land. Und blöderweise leben da schon Menschen drin und deswegen muss man die eben unterjochen und muss die Städte erobern. Und ja, das passiert unter einer bestimmten Vorgabe, nämlich... Alles gut?
Ich habe mich nur gerade ganz vorsichtig umgehört.
Ach so, okay, ich dachte schon, dass ich das habe ich gesagt. Das passiert unter diesem Bann. Also das bedeutet, dass alles Leben vernichtet wird.
Was?
Ja. Und das ist schon krass. Also es steht im Alten Testament.
Nochmal, das habe ich verdrängt. Also der Gott gibt ihnen das Land mit allem in ihrer Hand und bannt sozusagen die Kräfte von den Kanaanern, die da schon wohnen und so weiter, oder wie?
Ja, also das ist quasi diese kriegerische Vorgehensweise, wenn man eine Stadt zum Beispiel erobert. Mhm. Also zum Beispiel, also die zwei großen Städte sind ja Jericho und Ai, und in Jericho ist es halt zum Beispiel so, da also erobern sie irgendwann die Stadt und brennen alles nieder und töten alle Menschen, alles Vieh, alles ganzen Wald, und das, der Gedanke, der dahinter steckt, ist quasi, dass das alles Gott gehört. Also normalerweise war es ja so, man hat halt die Männer getötet und die Frauen, Kinder versklavt, so. Das war so die normale Vorgehensweise im Orient, und hier in diesen Texten steht halt, das steht auch in Deuteronomium, steht das nochmal extra betont. Aber in den Städten dieser Völker hier, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat, sondern sollst an ihnen den Bann vollstrecken.
Alles klar.
Und das steckt quasi dahinter. Ja, das finde ich schon ziemlich krass, dass man einfach alles töten soll, quasi auf
Gottes Geheiß.
Auf Gottes Geheiß. Und es geht ja noch weiter. Es gibt nämlich diesen einen Mann, diesen Achan, der es wagt, ein bisschen Silber zu klauen. Und das merkt natürlich Jahwe und sagt es dem Josua, und der kommt und spricht: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie, also seine Familie, mit Feuer.
Weil das alles zerstört werden muss, gell? Also auch das Gold, was der sich unter den Nagel gerissen hatte.
Genau, weil das alles Jahwes ist.
Ja.
Frage, ist natürlich furchtbar, also finde ich überhaupt nicht gut, so vorzugehen, aber steckt da einfach eine Militärstrategie dahinter, dass man halt sagt, wir machen die einfach Platz und dann ist da nichts mehr, weil nicht, dass wir sie irgendwie erobern und dann begehren die wieder auf und sagen, nein, das ist doch unsere Stadt, weil wenn ich einmal alles platt mache, dann habe ich ja keinen Stress, also das ist total fies, aber...
Also mich beunruhigt das jetzt wenig, weil es ja so nicht passiert ist. Also ich meine, der Text ist ja völlig crazy, schon klar, aber es ist jetzt sehr schön, wenn man weiß, dass es die Landnahme nie gegeben hat und Israel vermutlich nie in Ägypten war und deswegen auch niemals dieses Land erobern musste, und das ist nur rein fiktiv. Gott schenkt uns ein Land und Gott gibt uns diese Möglichkeit, das komplett zu erobern und dass es uns gehört, und dann ist es doch mit Sicherheit so ein kultisch vielleicht auch geprägte Reinigungsfantasie oder so, alles ist weg und es gehört uns jetzt ganz allein und wir haben uns natürlich, mich hätte ja noch eine Vergewaltigung gehabt, von der Dina, die, wo eben auch das die Frage, sollen Israeliten Kanaaniter heiraten? Nein, natürlich auf keinen Fall, weil es sind ja keine Juden und nicht Volk Israel, und das steckt doch da mit Sicherheit dahinter, dass man sagt, wir sind das ausgewählte Volk Gottes, oder? Und wir haben uns nicht mit anderen gemischt, sondern irgendwie wir kamen dahin und diesem Land war kein Mensch, weil die wurden ja alle umgebracht, was Gott sei Dank so, denke ich, nie der Fall war.
Aber es ist ja trotzdem problematisch, weil der Text steht ja drin und der wird heute mit Sicherheit auch noch gelesen, auch von vielleicht orthodoxen Juden, die halt sich dann denken,
es
gehört uns alles, und da gibt es ja einen ganz schrecklichen Konflikt, der dadurch vielleicht auch noch irgendwie beflügelt wird. Also nicht, dass ich das deswegen rausstreichen wollen würde, aber es wirkt schon nach. Also
auf jeden Fall, und es ist wieder das Gleiche, dass man irgendwie sagen muss, jeder heilige Text muss halt ganz dringend irgendwie mit einer Brille gelesen werden, dass man sagt, warum steht es da drin und wie wurde das vermutlich geschrieben und wann und warum, und wenn man dann eben weiß, okay, dieses Land hat wahrscheinlich nie irgendwie nur Juden gehört, sondern, oder? Also vermutlich gab es das ja so nicht, dass die...
Ja, das war irgendwie... Also die haben da wohl irgendwo... Also es gab schon irgendwann da ein jüdisches Reich, oder?
Nee, natürlich, aber halt irgendwie so, irgendwie halt autochton entstanden von Menschen, die da wohnen, und nicht eingereist entwickelt, sozusagen. Also entwickelt im Sinne von, natürlich gab es dieses Königreich, natürlich, und das wurde ja auch furchtbar immer da und erobert, und also ich verstehe da schon viel aus der Geschichte heraus. Also in diesem Konflikt, aber jetzt nicht im Sinne von, das ist unser Reich, das wurde jetzt leergeräumt und gesäubert und dann wurden wir von Gott da hineingesetzt. Das ist ja wahrscheinlich, ich meine, wir können es natürlich nicht sicher wissen, aber ist ja wahrscheinlich so nicht passiert, kann man ja durch die Zeugnisse von anderen Reichen drumherum ebenso nicht belegen.
Zu deiner Frage nochmal, wie das... von der Taktik her aussieht. Es gibt tatsächlich andere Völker, die die das vielleicht auch gemacht haben. Es gibt tatsächlich einen Beleg außerhalb des Alten Testaments, wo so ein Bann quasi vollstreckt wurde von einem moabitischen König. Und es wird halt angenommen, dass man da sich in so eine Art religiösen Rausch dann reinkämpft.
Okay.
Also quasi wie so religiöse Fanatiker heute, die so terroristisch
das auch machen. Auch sagen, sie sind irgendwie unrein und wir müssen die alle...
Genau, aber das ist halt absolut unrealistisch, dass das so oft passiert ist, weil ich meine, also das
in jeder Stadt wieder sozusagen.
Eben, also dass man als Soldat keine Kriegsbeute mitgenommen hatte, das ist im Leben nicht passiert. Und ich wollte das eigentlich auch nur deswegen so darstellen am Anfang erstmal, weil wenn man eben diesen Kontext nicht hat,
nein, das ist super
dann
kriegt krass.
Man sich nämlich echt, was ist da los?
Ja, aber, ja, total.
Genau, das muss sich niemand Sorgen machen, dass es nie passiert. Also, es gibt keine Belege dafür.
Ja. Genau. Aber es zeigt eben wieder, wie der Mensch so drauf ist, oder? Dass er irgendwie sagt, das soll ganz mir gehören und irgendwie hier die anderen sind irgendwie weniger wichtig und wir haben das. Gut, aber es ist ja auch nur ausgedacht, insofern immerhin.
Ja. Und was ziehen wir dann als Christen heute aus diesem Text?
Keine Kriegsbeute mehr nehmen, sonst wirst du gesteinigt.
Aber das ist ein praktischer Ansatz.
Das ist dann eher der praktische Ansatz, ja.
Ja, man muss halt eigentlich die Konstruktion von dem ganzen also Bereich, also von diesem ganzen deuteronomistischen Geschichtswerk quasi nehmen und sich überlegen, welches Gottesbild steckt dahinter, dieser Gott, der eben doch zu seinem Volk steht und ihm eben eine Heimat gibt, denke ich mal.
Und auch obwohl sie abgefallen sind und nicht an ihn geglaubt haben und so weiter, dann wird es ja schon irgendwie, dann kann man sich ja schon was rausziehen. Oder eben nur aus dieser Geschichte eben so diese Erkenntnis, naja, sehen wir mal, wie die Menschen oder wie ich selber irgendwie, vielleicht ist es so als Spiegel für den eigenen Rassismus.
Ja, also es war jetzt bewusst provokant gefragt natürlich. Aber die Frage ist ja irgendwie berechtigt.
Ja, klar.
Absolut, und es passiert ja heutzutage leider doch. Also jetzt nicht vielleicht genau so, aber ich meine, wenn man mal in den Nahen Osten schaut, ich meine, es gibt ja genügend Konfliktherde dort, da wird alles zerstört einfach. Da bleibt nichts mehr zurück. Es ist leider ein Spiegel von uns Menschen, wie wir uns verhalten.
Das ja, genau. Oder, sorry, du darfst auch
vielleicht sagen. Sollten es dann beide Parteien von diesem Konflikt einfach mal lesen und dann sich beide hinsetzen und sagen, ja, das ist eigentlich voll doof, so machen wir es jetzt
so nicht. Aber vielleicht könnte man das auch wieder so ein bisschen transferieren als Metapher, dass man eben sagt, wir machen das aber ja auch, wir lassen ja auch nichts zurück außer verbrannter Erde im Urwald in Brasilien und bringen uns noch dazu selber damit um. Also ich meine, es ist ja schon nicht so fern zu sagen, wir behandeln ja auch irgendwie andere Menschen wahnsinnig schlecht und die Natur.
Und wir behandeln unsere ganze Erde so schlecht, dass es sie irgendwann nicht mehr geben wird.
Ja.
Und diese Idee findet sich
in der Offenbarung.
Genau, in einem wundervollen Buch.
Abgefahren. Ja, es gibt auch im Neuen Testament verrückte Stellen und der Freddy hat sich die verrückteste rausgesucht oder vielleicht das abgefahrenste Buch, das es so im Neuen Testament
gibt. Wir haben uns ja gedacht, wir machen nochmal eine Offenbarungsfolge, weil das, was ich jetzt mache, soll man eben genau nicht machen und aus der Offenbarung irgendwelche schrecklichen Passagen vorlesen, so wie man es immer gemacht hat. Dann kriegen alle furchtbar Angst und denken, es wird alles schrecklich. So
und ist wollen es das nicht. Buch nicht lesen, ja.
Genau, deswegen machen wir nochmal eine Folge und dann erklären wir das schön. Aber ich habe natürlich hier auch schreckliche Sachen rausgesucht. Und zwar in Kapitel 16, 2 bis 5, das kann ich mal vorlesen. Und der Erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tiers hatten und die sein Bild anbeteten. Und der Zweite goss aus seine Schale ins Meer. Und es wurde zu Blut, wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen im Meer starben.
Ist jetzt auch nicht so weit weg von dem, wo wir gerade sind, insofern.
Klingt
insofern unschön. Euch noch einen schönen Tag.
klingt unschön, genau. Noch eins, genau, in 16, 10 bis 11, das ist, glaube ich, ganz furchtbar. Und der fünfte Engel goss aus seiner Schale auf den Thron des Tieres. Und sein Reich wurde verfinstert und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerzen und lästerten Gott im Himmel wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre und taten nicht Buße für ihre Werke. Ja, richtig doof. Ne? Wenn ich das nur so vorlese und habe am besten noch 30 Leute im Gottesdienst, haben die alle richtig Angst. Und die kommen nie wieder.
Ja gut, aber das wird ja so nicht vorgelesen.
Nein, wird es auch nicht. Aber naja, früher hat man schon...
Also ja, Panik so vor der Hölle, Endkampf.
Natürlich, klar, da kommen die ganzen Motive, jüngstes Gericht, Hölle und so weiter. Aber wie gesagt, da stehen ganz wunderbare Sachen drin. Alles wird gut in der Zukunft.
Ja, ein bisschen müssen wir es schon noch auflösen, oder?
Sollen wir noch?
Also, nee, aber so das... Also,
soll ich ein bisschen erklären, warum das so furchtbar da steht?
Genau, also, ja, machen wir
also das. Zum Glück steht das da, muss man sagen, weil es ist ja so eine Art Endkampf.
Und also am Ende der Zeiten, gestorben sind, Jesus wieder auf die Erde kommt.
Genau, so ungefähr. Die gute Nachricht ist, dass es nicht so ist. Also die Vorstellung der Offenbarung ist, irgendwann werden alle Christen entrückt. Die sind dann weg, die sind dann bei Gott. So, dann gibt es aber ja noch Nicht-Christen auf der Erde. So, und netterweise haben die noch 7 Jahre Zeit. Ich habe nochmal geschaut, das sind nämlich 7 Jahre. Und da können sie dann noch Christen werden.
Mhm.
Dann, und in dieser, genau, danach kommt wird dann der Teufel, der wird dann in den Untergrund reingepresst, in sein Hades, in sein Höllenreich, da kommt ein Siegel drauf und dann ist erstmal Ruhe. Aber irgendwann kommt er wieder.
Mhm.
Und dann gibt es einen riesengroßen Kampf. Die gute Nachricht für uns ist aber, der Kampf ist dann schon gekämpft. Also dieser ganz furchtbare Kampf, auch was ich gerade beschrieben habe, das war dann schon. Und dann kommt ein 1000-jähriges Friedensreich, wo wir dann zusammen mit Gott auf der Erde sind. Und irgendwie am besten auch alle, weil ich mir nicht vorstellen möchte, dass da irgendwelche Menschen dann irgendwie verbrannt werden. Das blenden wir einfach mal aus. Ja, und nach diesen 1000 Jahren, da ist dann die Welt zu Ende. Und dann gibt es einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dann gehen wir alle in Herrlichkeit rauf und... ja, das finde ich schön. Also den letzten Teil finde ich schön.
Ja, cool, dass wir jetzt wissen, wie es sein wird. Super.
Ja, und zwar genauso. Also lest es alle nach, da könnt ihr die dann
auch rein. Aber ich finde schon, da sieht man, wo die ganzen Filmemacher irgendwie so, oder? Das ist doch genau.
Ja,
und auch logisch, wenn die das, vielleicht haben sie es nicht alle geklaut, sondern sich auch selber ausgedacht, aber logisch, dass sich die Menschen zur Zeit Jesu halt auch genauso Bilder gemacht haben, wie das dann sein wird und auch genauso gruselig und auch irgendwie mit allem, was man sich halt so an Schlimmen vorstellen kann, bevor es dann so eine Erlösung am Schluss gibt. Und mit einem Kampf gegen das Böse ist ja auch total Hollywood-mäßig. Also da kommen wir halt scheinbar nicht von weg. Also insofern...
Allein schon Apokalypse, so ein Schmarrn. Das heißt ja Offenbarung, also griechisch.
Ah ja, klar, ja.
Ja, also Apokalypsis. Ja, ja. Und ich meine, das, also Offenbarung, wenn ich das höre, ist jetzt erstmal positiv. Das heißt bei mir so Offenbarung, das ist erstmal sowas, man erkennt was.
Ja.
Und nicht zwangsläufig irgendwie alle gehen unter.
Ja, ja. Ja, und so ist es ja auch. Es endet ja quasi gut.
Genau, es fängt gut an und endet gut.
Und das ist auch interessant, wie Hollywood daraus dann einen Kampf zwischen Gut und Böse gemacht hat, wo der Ausgang offen ist.
Ja, und der
das
ist
stimmt
dann,
überhaupt
und
nicht.
Und der ist nicht offen, das ist das Tolle. Gott hat immer alles unter Kontrolle.
Ja.
Also das ist gar kein Stress.
Ja.
Diese aber nervigen Drachen müssen halt kommen, sonst wäre es ja langweilig.
Aber ja, und weil irgendwie das halt in uns drin ja auch irgendwie existiert. Das muss ja irgendwie besiegt werden, das Böse, bevor das Friedensreich. Das ist ja nicht unrealistisch.
Genau.
Mhm. Genau, und die Offenbarung, eine Bibelstelle, die man lieber verschweigen würde, also nein.
Ich würde halt einfach so das machen, wie man es in frühchristlichen Gottesdiensten auch gemacht hat, dass man das Ding im Ganzen liest. Da brauchst du zwar Zeit, aber ich würde halt einfach aufhören, da diese Stellen rauszuzitieren. Also die schrecklichen, schöne von mir aus. Die kann man ja auch in einem anderen Kontext dann sehen. Ich bin das Alpha und Omega, Anfang und Ende und so, das kann man da schon rausziehen von mir aus. Aber nicht aus so einer konkreten...
Ja, oder dieses mit dem Tränen werden nicht mehr sein, der Tod wird nie mehr sein. Das ist, glaube ich, die einzige Offenbarungsstelle, die halt immer bei den Beerdigungen natürlich aus dem Kontext raus dann...
Das kann man schon machen, aber nicht diese schrecklichen Szenen einfach, das muss nicht sein.
Nee, aber eben so, dass man sagt, okay, und das ist einfach sehr bildgewaltig, aber beschreibt eben so eine Vorstellung davon, wie es uns am Ende der Zeiten besser gehen wird. Das ist ja aus so einem Verfolgungskontext heraus.
Es musste auch bildgewaltig sein, weil ich meine, es sollte ja auch was hermachen und die Leute sollten das schon auch sich vorstellen können und verstehen. Aber wer weiß, ob man diesen Johannes nicht zu Recht auf diese Insel verbannt hat, weil vielleicht war der ja ein bisschen verrückt drauf und hat sich das dann auch alles sehr genau ausgemalt mit den ganzen Ungeheuern. Das wissen wir nicht.
Okay, aber irgendwann machen wir mal eine Offenbarungsfolge und dann lesen wir sie ganz.
Genau.
Okay.
Genau.
Gut, also das war unsere Folge über Bibeltexte, die man vielleicht doch lieber nicht verschweigen würde, sondern erklären. Aber eben nicht einfach ohne Erklärung behaupten, das steht da so und deswegen muss es so sein und oder auch nur, es steht da so, deswegen ist die Bibel ganz schrecklich. Und jetzt heiratet irgendwer hier draußen.
Ja.
Okay. Ja.
Genau, gut. Also Bibelstellen, die wir nicht verschwiegen haben.
Bibelstellen, die wir nicht verschwiegen haben. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Macht's gut. Servus.